Guten Morgen. Das mit dem Wachwerden, das hat ja schon geklappt. Es ist schön, heute Morgen hier zu sein. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich finde das immer wieder spannend, auch mal andere Gottesdienste zu erleben, Ideen mit nach Hause zu nehmen. Wenn es natürlich auch schade ist, zu Hause verpasst man auch was. Heute spielt bei uns zum ersten Mal die Jugendband. Da muss ich mir jetzt von anderen erzählen lassen, wie das war. Kurz zu meiner Person. Wolfgang Kalthoff, ich wohne in Bad Schönborn, gehe dort auch zur Gemeinde. Ich arbeite im Softwarebereich, aber nicht bei SAP und habe etliche Jahre auch in Walldorf gewohnt. Hätte es die Gemeinde damals gegeben, wäre ich wohl auch hier Mitglied gewesen. Meine Predigt heute Morgen handelt von Nehemia. Nehemia ist nicht der typische Vertreter biblischer Personen. Er ist kein Prophet, er ist kein Priester, er ist kein Geistlicher. Auch nicht König. Nehemia, das ist jemand, der sich in einem fremden Umfeld eingelebt hat, seinen Platz in der persischen Gesellschaft gefunden hat. Er ist Mundschenk beim König, ein Job mit hoher Verantwortung und mit hohem Ansehen. Mundschenk, das hieß damals nicht nur Berater sein, das hieß damals nicht nur Vorkosten, der Mundschenk, das war enger Berater des Königs. Nehemia ist Laie. Laie mit einem normalen weltlichen Arbeitsplatz. So wie ich. Und ich vermute mal, so wie die meisten von euch. Das ist noch so ein Grund, warum ich das Buch Nehemia spannend finde. Wir können vieles entdecken, was uns sehr unmittelbar betrifft. Wir werden uns heute Morgen mit dem zweiten Kapitel von Nehemia beschäftigen. Und damit uns der Kontext nicht fehlt, werde ich ganz kurz das erste Kapitel zusammenfassen. Nehemia war hoher Beamter im babylonischen Exil, der dem König als Mundschenk diente. Über Freunde hat er einen Bericht bekommen über die Lage in Jerusalem. Und dieser Bericht hat sein Herz getroffen. Nehemia sucht den Dialog mit Gott, tagelang. Er betet und ringt darum, was zu tun ist. Spricht auch die eigene Schuld und die eigenen Grenzen an. Und am Ende schmiedet er einen Plan und bittet Gott um seinen Segen für den Plan. Soweit die kurze Zusammenfassung und ich lese jetzt einen Teil des zweiten Kapitels. Dazu muss ich aber noch meinen Drücker holen. Klappt. Es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihm den König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben. Der König sagte zu mir, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dann antwortete ich, der König möge ewig leben. Kann nicht fröhlich aussehen. Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind von Feuer zerstört. Daraufhin fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinen Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange würde denn die Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Ich nannte ihm eine Zeit und er war einverstanden. Dann sagte ich noch zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Asaf, dem königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Nehemia hat einen Plan geschmiedet. Inzwischen sind 4 Monate vergangen. Was ist passiert? Nicht viel. Die Situation ist nicht so unähnlich wie manchmal bei uns zum Jahreswechsel. Da fassen wir auch gerne Vorsätze und schmieden Pläne, die wir dann umsetzen. Hast du dieses Jahr gute Vorsätze gefasst? Oder hast du dieses Thema vielleicht schon ganz aufgegeben? Hast du dir die Pläne vom letzten Jahr vielleicht mal angeschaut? Was hast du umgesetzt? Im Englischen gibt es eine Redewendung, die man verwendet, um auf das Ende von irgendetwas, irgendeinem Projekt oder so zu verweisen. So ähnlich wie man im Deutschen sagen würde, nachdem das letzte Wort gesprochen wurde. Im Englischen heißt es, after all has been said and done. Wörtlich übersetzt, nachdem alles gesagt und getan wurde. Zu dieser gängigen Redewendung gibt es einen sehr weisen und global richtigen Spruch. After all has been said and done, a lot more has been said than done. Nachdem alles gesagt und getan wurde, wurde sehr viel mehr gesagt als getan. Wie oft haben wir gute Ideen, gute Vorsätze und es scheitert an der Umsetzung? Das ist ganz normal. Zum Glück haben wir normalerweise mehr Ideen als Kapazität und Zeit. Wäre es umgekehrt, wäre das Leben ja todlangweilig. Die Frage ist, was liegen bleibt? Gehen wir die bequemen Sachen an und die wichtigen, oft anstrengenden, bleiben liegen? Vielleicht ist Nehemia kurz davor, sein wichtiges Projekt liegen zu lassen. 4 Monate sind vergangen und es ist nichts passiert. Worauf Nehemia gewartet hat, wir wissen es nicht. Den richtigen Zeitpunkt treffen ist nicht leicht. Jetzt ergibt sich eine Gelegenheit. Sie geht nicht von Nehemia, sondern vom König aus. Nehemia muss spontan reagieren und der Schreck fährt ihn durch die Glieder. Diese spontane Situation ist auch die Stunde der Wahrheit. Wie wichtig ist Nehemia der Plan? Welches Risiko ist er bereit einzugehen? Der Plan ist bei Nehemia wach. Er ist ihm auch nach wie vor wichtig. So wichtig, dass er diese Gelegenheit spontan nutzt. Er kann sie nutzen, weil er weiß, was er will und es formulieren kann. Er hat in der zurückliegenden Zeit offensichtlich weitergedacht und den Plan konkretisiert. Nehemia zeigt auch viel Mut. Ach, nichts wäre auch eine Antwort auf die Frage des Königs gewesen. Er hat viel erreicht und damit auch viel zu verlieren, gerade als Fremder im Land. So viel Mut ist nur da möglich, wo die Prioritäten klar sind. Nehemia weiß, dass er seinen Plan umsetzen will und ist daher bereit, viel aufs Spiel zu setzen. Wie hätte der König reagieren können? Natürlich hätte er Nein sagen können. Er hätte aber Nehemia auch absetzen oder in seinem Ärger über seine Frechheit ihn in den Knast werfen können. Der Willkür waren damals keine Grenzen gesetzt. Sind dir deine Prioritäten klar? Wovon träumst du? Für welche Gelegenheit wärst du bereit, was aufs Spiel zu setzen? Auch wenn es nicht direkt die Arbeitsstelle wie bei Nehemia ist. Vielleicht hast du ja gar keine großen Pläne oder Träume. In dem Fall ist das weiter wie bisher wirklich dein Plan oder eine schlichte Konsequenz deiner Planlosigkeit. Nehemia hat eine gute Beziehung zu Gott. Im entscheidenden Moment, bei der entscheidenden Frage, versucht er nicht aus sich heraus die Situation zu meistern. Er schickt ein Stoßgebet zu Gott. Herr, in dieser Situation brauche ich deine Hilfe. Hier steht zu viel auf dem Spiel. Kennt ihr das? Die Erkenntnis im Alltag, jetzt brauche ich Gott. Hier bin ich überfordert. Und das beruhigende Wissen, er ist da. Ich kann auf ihn bauen. Lass uns nochmal die Entscheidung von Nehemia anschauen. Bleiben oder gehen? Wie ist es denn von einer egoistischen Perspektive aus Sicht von Nehemia zu beurteilen? Obwohl viel auf dem Spiel steht, gibt es aus meiner Sicht nur eine richtige Entscheidung für ihn: gehen. Warum? Nicht, weil das Abenteuer lockt, auch wenn ich selbst jemand bin, der schnell auf Abenteuer anspringt, sondern weil dort sein Herz hängt. Bequemlichkeit kann keinen Lebenssinn stiften. Das können auch keine Erfolge aus der Vergangenheit. Wenn sich in dieser Situation Nehemia gegen seinen Plan entschieden hätte, würde er sich ewig Vorwürfe machen, die Gelegenheit verpasst zu haben, dem Ruf Gottes nicht gefolgt zu sein. Wie hängt das jetzt mit Gott zusammen? Für das eigene Glück ist es wichtig, seinem Herz zu folgen. Und es gibt viele Menschen, die erleben ein erfülltes Leben, ohne dass sie nach Gott fragen. Für die Nachhaltigkeit, für den tiefen Sinn ist dagegen entscheidend, dass ich auf Gottes Weg unterwegs bin. Die einfachste Lösung ist, dass ich mein Herz an Gott hänge. Dass seine Berufung das ist, was mein Herz bewegt. Frei nach dem Motto: wenn du willst, was Gott will, dann tu, was du willst. Problematisch wird es, wenn mein Herz was anderes will als Gott. In dieser Zerreißprobe möchte ich nicht stehen. Nehemia überlässt möglichst nichts dem Zufall. Was du planen kannst, das plane. Es kommt immer noch genug Unerwartetes, auf das du spontan reagieren musst. Er gibt sich auch keinem naiven Gottvertrauen hin, frei nach dem Motto: Gott ist mit mir, er wird es schon richten. Nicht, dass diese Aussage falsch ist. Gott ist mit uns und er kümmert sich um uns. Teil dieses Kümmerns ist, dass er uns unseren Verstand gegeben hat. Er möchte auch, dass wir ihn einsetzen. Kommen wir zum zweiten Teil des Kapitels. Jetzt geht es endlich los. Für die Reise gab mir der König eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit. Als ich zu den Statthaltern der Westprovinz kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Sanballat, der Horoniter, und der Ammoniter Tobia, sein Bevollmächtigter, gerieten in heftigen Zorn, wenn einer kam, der den Israeliten helfen wollte. Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst 3 Tage. Dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor und von dort aus südwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte genau, wie weit die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore verbrannt waren. Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Weil ich an der Mauer entlang mit meinem Reittier nicht mehr weiterkam, ritt ich noch ein Stück unten im Tal weiter, um mir ein Bild vom Zustand der Mauer zu machen. Und dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte. Nun aber sagte ich zu ihnen: Ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschaffen wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie: Ja, ans Werk, bauen wir sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitung zu dem wichtigen Unternehmen. Nehemia macht sich auf den Weg. Kaum legt er los, begegnet ihm Widerstand. Sanballat und Tobia hatten so gar kein Interesse, dass Nehemia in Jerusalem aufkreuzte. Ihnen war der Status quo ganz recht. Das ist der Widerstand, der uns berichtet wird. Ich vermute aber mal, dass da noch mehr war. Wir wissen nichts von Nehemias Familie, aber zumindest von meinen Kindern weiß ich, dass der Widerstand kommt, wenn ich einen Umzug über 1000 Kilometer ins Unbekannte vorschlage. Viel wichtiger ist dann noch die eigene Bequemlichkeit. Die liebt auch den Status quo und will es gerne an weiteren Schritten hindern. Es ist grundsätzlich so: jede Veränderung verursacht Widerstand. Gemeindlich ist das auch nicht anders. Ich kann mich noch gut erinnern, als in Heidelberg die Gründung von Bad Schönborn diskutiert wurde. Auch da gab es viel Widerstand. Leute, die den Status quo gut fanden und keine Veränderung wollten. Das Schwierige an so Situationen ist häufig auch noch, dass gar nicht so klar ist, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Das Neue ist ja nicht per se besser als der Status quo. So manche undurchdachte Idee scheitert zum Glück am Widerstand. Die Herausforderung ist, den Widerstand zu prüfen. Von welchen Argumenten lasse ich meinen Plan in Frage stellen? Und über welche setze ich mich einfach hinweg? Wer von jedem Widerstand einknickt, wird nicht weit kommen. Es gibt keine Veränderungen ohne Widerstand. Als Nehemia in Jerusalem ankommt, hält er sich erstmal zurück. 3 Tage macht er nichts. Dann fängt er an, die Stadt zu erkunden. Nehemia hat viel gehört. Im Vorfeld, in Babylon, sicher auch jetzt vor Ort. Aber nichts ersetzt den eigenen Eindruck. Daher macht sich Nehemia auf den Weg, die Stadtmauer anzuschauen. Wie groß ist eigentlich die Aufgabe, die vor ihm steht? Ist es überhaupt machbar? Wie kann er sie angehen? Wie viele Leute braucht er? Wie könnte eine Verteidigungsstrategie aussehen, wenn sie angegriffen werden? Das dürften die Fragen sein, die Nehemia bewegt haben. Zu denen will er möglichst genaue Antworten haben. Wenn man sich auf einen Weg begibt, ist es ganz entscheidend, dass man weiß, von wo man losläuft. Klingt logisch. Vor dem GPS-System war das oft eine Herausforderung. Eine genaue Karte hilft mir nichts, wenn ich nicht feststellen kann, wo ich mich auf dieser Karte befinde. Die Geschichte der Seefahrt ist ganz eng verwoben mit der Frage, wie ich auf See feststellen kann, wo ich bin. Das hat entscheidend zur Entwicklung von genauen Uhren beigetragen. Was geografisch völlig naheliegend ist, vergessen wir oft in anderen Situationen. Du willst im Leben weiterkommen? Da musst du erst mal wissen, wo du stehst. Was ist eigentlich genau der Berg, das Hindernis, das jetzt vor dir steht? Ein gutes Konzept für das übernächste Hindernis bringt dir vermutlich nichts, wenn du es auf das aktuelle Hindernis anwendest. In Firmen, Projekten oder Gemeinden ist das auch nicht anders. Es werden tolle Pläne geschmiedet, die leider den falschen Startpunkt haben und damit zum Scheitern verurteilt sind, bevor sie überhaupt anfangen. Warum tun wir uns so schwer mit diesem Startpunkt? Mir fallen 2 Gründe ein. Der eine ist fehlende Gründlichkeit. Wir wollen vorankommen, um meinen, die Situation zu kennen. Also sparen wir uns die Zeit für eine erneute Analyse. Es ist auch um einiges schwerer, seinen Standpunkt im Leben sauber zu identifizieren, als den geografischen Standpunkt auf einer Karte. Der 2. Grund ist, glaube ich, Wunschdenken. Vielleicht trauen wir uns gar nicht an eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wir bleiben lieber in der Scheinwelt, die wir uns so schön zurechtgelegt haben. Die ist so schön bequem. Die Realität ist manchmal sehr schmerzhaft. Leider wird aber jeder Plan, der in der Scheinwelt startet, auch wieder in der Scheinwelt landen. Wir müssen uns zurück in die Realität trauen, wenn wir in der Realität weiterkommen wollen. Dass Nehemia sich schon mal alles genau anschaut, macht Sinn. Aber warum macht er das nachts? Bei tags sieht man doch einiges klarer. Die Antwort ist einfach. Nehemia möchte nicht gesehen werden. Seine Mission bleibt erstmal geheim. Den Grund haben wir, glaube ich, schon gesehen. Nehemia wird Widerstand bekommen. Er will sich erstmal sicher sein, dass er einen realistischen, tragfähigen Plan hat, bevor er ihn verteidigen muss. Bei Tag wären wohl andere dazugekommen und hätten ihm reingeredet. Er möchte sich alleine ein Bild machen, ohne direkt beeinflusst zu werden. Unausgegorene Pläne werden schnell zerfleddert. Das vermeidet Nehemia hier. Jetzt ist Nehemia so weit und verkündet seinen Plan. Leider ist nur ein kleiner Teil der Kommunikation wiedergegeben, da ist sicher sehr viel mehr gesprochen worden. Nehemia gelingt das Entscheidende, ein Ja der Ratsherren für sein Projekt zu bekommen. Ein ganz wichtiger Meilenstein. Wie geht er vor? Zum einen spricht er die trostlose Lage ungeschönt an. Er versteckt nichts, stellt es nicht positiver dar, als es ist. Er kennt die realistische Ausgangslage und nimmt seine Zuhörer genau an diesen Startpunkt mit. Wiederum naheliegend, aber gerade in Firmen beobachte ich, dass oft nicht so vorgegangen wird. Den Mitarbeitern wird eine heile Welt vorgespielt, als ob sie mit der Realität nicht umgehen könnten. Lass uns aufpassen, dass wir das in unseren Gemeinden nicht auch so machen. Ehrliche Kommunikation ist die Basis für Vertrauen und Beziehung. Das heißt nicht, dass ich alles kommunizieren muss. Manches gehört eher in die Seelsorge als in die Hauskreise oder gar die Gemeindeöffentlichkeit. Aber wenn ich was kommuniziere, dann bitte ehrlich. Dann so, wie ich es wirklich erlebe, meine und wahrnehme. Des Weiteren nimmt Nehemia sie mit auf seine Reise. Warum glaubt er, dass es gelingen kann? Was hat er schon alles erlebt? Welchen Weg ist Gott mit ihm schon gegangen? Welche Hindernisse sind schon aus dem Weg geräumt worden? Das macht Mut. Hineingenommen werden in Gottes Wirken. Und so sind die Ratsherren mit Begeisterung dabei. Es ist ihr Projekt geworden. Sie nehmen jetzt die Vorbereitung in die Hand. Ein Gedanke zum Schluss. Zwei Kapitel von Nehemia sind jetzt schon rum. Und es ist noch nicht wirklich viel passiert. Es ist gedacht, geredet und analysiert worden. Die Mauer liegt noch immer in Trümmern. Frustrierend, oder? So ist es leider oft. Die schwierigen Themen im Leben lösen sich nicht über Nacht. Da brauchen wir Geduld und Ausdauer. Da müssen wir dranbleiben. Da ist einiges an Vorarbeit nötig, bevor es was zu beobachten gibt. Im Buch Nehemia ist es übrigens bis Kapitel 6, bis endlich die Mauer vollendet ist. Mal rein in den Kapiteln gerechnet, ist ein Drittel planen und zwei Drittel umsetzen. Vielleicht gar nicht so untypisch. Als Zusammenfassung bleiben heute ein paar Fragen. Woran hängt dein Herz? Oder besser, was hat dir Gott aufs Herz gelegt? Hast du einen Plan? Gestaltest du dein Leben aktiv? Hast du den Mut, deine Situation genau anzusehen, eine Standortbestimmung vorzunehmen? Und hast du dann auch noch den Mut, es anzugehen? Das klingt nach viel und das ist es auch. Gut, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Ich wünsche uns, dass wir ein Ziel haben, dass wir auf dieses Ziel hinleben. Hinleben mit Gottes Hilfe und hinleben mit gegenseitiger Unterstützung in der Gemeinde. Amen.